Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie und euch zu einer weiteren Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute nehmen wir hier in Hannover auf mit einem rein Hannoveraner Team. Und ich freue mich sehr, heute plaudern zu dürfen mit Dr. Bastian Engel aus unserer Klinik. Hallo Bastian.
Hallo Heiner.
Und mit Professor Richard Taubert, auch aus unserer Klinik. Richard, erstmal willkommen.
Ja, hallo Heiner. Vielen Dank, dass wir jetzt auch mal zu Gast sein dürfen, wenn wir sonst immer nur fleißige Zuhörer sind.
Also, Richard Taubert ist bei uns Oberarzt und für den Bereich autoimmune Lebererkrankungen und Transplantationsmedizin seit vielen Jahren tätig und national und international sichtbar. Und Bastian Engel in unserer Klinik Clinician Scientist, der diverse Programme durchlaufen hat und auch wissenschaftlich im Gebiet, insbesondere der Autoimmun-Lebererkrankungen, ja, hochaktiv ist. Deswegen freue ich mich, mit diesen beiden Experten zu unserem heutigen Thema plaudern zu dürfen. Heute soll es um das Thema Autoimmunhepatitis, Drug-Induced Liver Disease und dann Drug-Induced Autoimmune Hepatitis-like Conditions gehen. Das ist ja etwas, was uns im Alltag alle angeht. Und wenn ich jetzt einmal meine letzte Woche Revue passieren lasse, da hatten wir zahlreiche Patienten, die werden uns überwiesen mit möglicher Differentialdiagnose autoimmune Lebererkrankung, aber die haben auch irgendwelche Medikamente genommen. Und dann ist es ja immer die Frage, waren es jetzt die Medikamente? Welche Medikamente waren es? Ist es wirklich eine autoimmune Hepatitis? Und dann gibt man Cortison, wann warte ich aber ab, wenn das Medikament vielleicht nicht mehr gegeben wird? Und das sind ja alles Fragen, die uns im Alltag wirklich alle täglich angehen. Und das wollten wir mit Ihnen und euch heute einmal durchsprechen. Und deswegen fange ich einmal an, Richard, wenn du jetzt so einen Patienten hast, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, hat ein hepatitisches Muster, hat eine ALT von 350, hat eine AST von 200, Erstdiagnose und hat vielleicht Amoxiclav genommen vor 4 Wochen. Wie ist denn dann dein Vorgehen? Was brauche ich jetzt an breiter Diagnostik? Muss ich den in jedem Fall Leber punktieren? Was macht ein Richard Taubert?
Das sind ja schon mal ganz viele Fragen auf einmal. Ich würde einmal ganz systematisch durchgehen, für die Zuhörer auch, dass wir das mal vor Augen führen, wenn das Medikament 4 Wochen zurückliegt, habe ich jetzt nicht die klassische direkte Toxizität. Gebe mir Medikament, Leberwerte gehen innerhalb von ein paar Tagen hoch, ich setze das Medikament ab und es fällt alles wieder ab. Sondern ich bewege mich in dem Bereich, der dann den schwierigen Namen hat, idiosynkratische Medikamentenreaktion, längerer Abstand. Und da wird es dann diagnostisch, wie du an der ganzen Frage schon gesagt hast, relativ schwierig. Ich frage natürlich nach anderen Medikamenten. Ich denke an Virus und ich denke an die immunologischen Sachen und natürlich die ganz normalen Standardhausaufgaben. Habe ich eine Durchblutungsstörung? Habe ich irgendwie einen Gallenstein? Habe ich einen Lebertumor etc.? Also brauche ich am Anfang erstmal ein Sono und ein breites Labor und ich muss in Ruhe mit dem Patienten reden.
So, jetzt beschäftigt ihr beide euch ja intensiv in Hannover mit autoimmunen Lebererkrankungen und zwar auch mit der Diagnostik. Bastian, wenn jetzt im Labor eine Probe ankommt, Autoimmundiagnostik, was muss denn bestimmt werden? Also muss jetzt nur ANA und SLA bestimmt werden? Ist da ein breites Panel? Was ist da drin? Und auch wenn du einen Anruf von außen bekommst, welche sinnvolle serologische Diagnostik würdest du in so einem Setting anschließen?
Also wir machen grundsätzlich ein eher breites Panel und ich denke, das ist auch gerechtfertigt, denn letztendlich können wir mit einer Untersuchung die meisten Fragestellungen ja schon erschlagen. Was wir machen hier ist die Immunfluoreszenz, ganz klassisch auf den Gewebeschnitten, wo ich letztendlich ANA, SMA, LKM oder die selteneren LC1 zum Beispiel beantworten kann und SLA detektieren wir dann über den Laser zusätzlich. Und was wir noch machen, weil es letztendlich sich herausgestellt hat, dass die Diagnostik für eine autoimmunvermittelte Lebererkrankung doch sehr gut ist, ist noch F-Actin ergänzend. Das ist erstmal so unser erstes Portfolio, um das diagnostisch aufzuarbeiten.
Okay, jetzt arbeitest du hier in der MAH. Wir haben ja eine gewisse Historie durch Professor Manns auch und Autoimmundiagnostik. Das ist jetzt relativ breit, aber wenn du jetzt ein Kollege bist, der in einem Krankenhaus oberärztlich tätig ist, was gehen wir doch mal genau durch? ANA ist Standard, ne?
Ist Standard, hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass es relativ unspezifisch ist. Wir sehen da ja auch Positivitäten in der gesunden Bevölkerung. Je älter man ist, bis zu ein Drittel ungefähr der untersuchten Proben. Selbiges gilt auch für den SMA. Mhm. Das heißt, man muss sich schon gut überlegen, wie gut die eigene Diagnostik ist.
Und jetzt gibt es ja so Befunde zurück, dann speckled versus homogen. Hat das irgendeine Bedeutung?
Hat man ja gedacht, eine Zeit lang, wenn man jetzt anschaut, was die Hamburger Kollegen vor 4 Jahren publiziert haben und was wir jetzt bald publizieren, dann muss man sagen, dass dieses homogene Fluoreszenzmuster, was lange als typisch angesehen wurde, doch gar nicht so typisch ist, denn wir sehen genauso häufig das Fein-Speckled-Muster und damit können wir da nicht wirklich Schlüsse draus ziehen.
Okay, also ANA haben wir jetzt bestanden, SMA hast du schon angedeutet, SLA und LKM?
Das sind natürlich tolle Antikörper, denn sie sind spezifisch, aber wir finden sie halt sehr selten. Mhm. Und damit helfen sie uns in der Breite natürlich nicht wirklich weiter, denn die meisten, die wir mit einer immunvermittelten Lebererkrankung letztendlich diagnostizieren werden, werden diese Antikörper ja nicht haben.
Mhm. Aber anfordern würdest du sie schon?
Ich würde sie anfordern, weil ich denke, dass das einfach zu der Gesamtabklärung mit dazugehört, auch wenn natürlich die Prätestwahrscheinlichkeit niedrig ist. Letztendlich ist es ja auch unverändert Standard in den Leitlinien, dass wir das mit einschließen, dieses breite Panel für die Erstdiagnostik.
Okay, Richard, und dann habt ihr ja publiziert Poly-IgG als weiteres diagnostisches Tool. Jetzt musst du auch den Leuten, die nicht ständig Hepatology lesen, wo ihr das publiziert habt, was sich eigentlich dahinter verbirgt und wann ich das vielleicht berücksichtigen solle, beziehungsweise ob du glaubst, dass in Zukunft das eine Rolle haben könnte.
Genau. Es ist eigentlich eine entsetzliche Misserfolgsgeschichte, weil wir auf der Suche waren nach einem leberspezifischen Autoantikörper und rausgekriegt haben wir gefühlt das ganze Gegenteil. Wir haben gefunden, dass diese Immunglobuline G im Blut von Autoimmunhepatitis-Patienten ganz, ganz vieles erkennen. Sie erkennen irgendwelche Antigene aus dem Gehirn, die wir von anderen Autoimmunerkrankungen kennen. Sie erkennen Insulin und eben auch Antigene, die ubiquitär vorkommen. Und wir haben dann einen Assay entwickelt, der dieses unspezifische Binden der IgGs ganz gut detektiert. Und wir sehen, dass das unabhängig von den anderen Autoantikörpern bei Patienten mit Autoimmunhepatitis relativ häufig vorkommt und dass das die Diagnostik ergänzen kann. Von daher denke ich, dass es in der Zukunft, wenn wir noch weitere Tests durchgeführt haben, eine Rolle spielen kann. Ein Nachteil ist, dass dieses Phänomen der überschießenden Immunreaktion aber unter Therapie verloren geht, was uns natürlich einen Teil der Immunkontrolle auch anzeigt. Aber das ist kein Test, den ich jetzt nach einem halben Jahr an Therapien des Patienten zur Diagnosebestätigung nochmal nehmen kann.
Mhm. Und Bastian, ihr habt das ja bei erwachsenen Patientenpopulationen untersucht und ganz aktuell auch bei pädiatrischen Populationen.
Genau, wir haben das letztes Jahr bei einer letztendlich großen europäischen Kohorte von Kindern veröffentlicht. Und sehen da, dass wir mit der Gesamtgenauigkeit des Tests doch sehr, sehr gut sind im pädiatrischen Kollektiv mit einer AOC, die nahe an 0,9 rangeht. Und wir haben es jetzt in der aktuellen Arbeit letztendlich auch einmal hier alle Proben neu getestet und gegen die Standardserologie verglichen. Und da muss man ganz klar sagen, dass unser Test, aber fairerweise auch ein F-Actin-Test ist, die zum einen komplementär sind zueinander, zum anderen sie aber beide zusammen die beste diagnostische Genauigkeit haben und die Immunfluoreszenz letztendlich auch überbieten.
Okay, und jetzt nochmal, Richard, zusammengefasst zum Schluss zu dieser Diagnostik. Wir haben jetzt Immunfluoreszenzen gehört, wir haben verschiedene Antikörper gehört und auch nochmal, unsere Hamburger Kollegen haben ja auch viel standardisiert. Also braucht es noch in Zukunft diese Old-Fashioned-Schnitte oder kriege ich mit guten ELISAs nicht kommerziell alles standardisierter und besser hin? Weil unser Eindruck war ja so, wenn man auch ein bestimmtes Autoantikörperprofil hatte, sei es positiv oder negativ, dass es ja zwischen Laboren in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja, finde ich, schon erstaunliche Unterschiede gab. Das heißt, wo glaubst du, wo die diagnostische Reise hingeht?
Ich glaube, wenn ich ein effektives Panel machen muss mit einem bestehenden externen Labor, wo ich keinen Einfluss drauf habe, sind die ELISAs nach allem, was wir wissenschaftlich sagen können, nicht schlechter als die Immunfluoreszenz. Der große Vorteil der Immunfluoreszenz ist, dass ich auch Sachen sehe, die ich nicht erwartet habe. Mhm. Das heißt, wenn da ein erfahrener Technician oder Laborantin draufschaut und ich will eigentlich nur nach ANA und SMA gucken, kann die aber auch zum Beispiel einen seltenen pädiatrischen Autoantikörper, diesen LC1 sehen, mhm, oder sieht dann eben Phänomene, wie wir sie bei manchen medikamentös-toxischen Reaktionen sehen, dass da zum Beispiel so etwas, was wir dann atypische LKM-Färbung sehen, die kein klassischer LKM sind, aber ähnlich in der Immunfluoreszenz aussehen. Und wenn das halt 10, 20 Mal in 5 Jahren vorkommt in so einem Labor, sehen wir auf einmal, dass das vielleicht ein Muster ist, wo wir was dazulernen können. Von daher für Zentren und Leberzentren oder auch Zentren für seltene Lebererkrankungen, wie wir es im europäischen Referenznetzwerk ja auch sind, die Hamburger Kollegen ja auch und ein paar andere Zentren in Deutschland auch noch, die machen natürlich so eine bisschen Over-the-Top-Diagnostik, um auch Neues zu lernen und auch als Referenzlabor mehr bieten zu können. Aber hart gesprochen tut es der ELISA, wenn er gut an die lokale Population angepasst ist, auch.
Okay, also ELISA ist im Prinzip ein guter Standard, aber jetzt hast du ja eben schon angedeutet, vielleicht kann Bastian da nochmal reingrätschen, irgendwie LKM, unspezifische Fluoreszenzmuster, bestimmte Medikamente, jetzt musst du mal die Novalgien-Metamizol-Story erzählen.
Ja, das ist ja ganz spannend. Also wie Richard sagt, haben wir über die Jahre festgestellt, dass ab und zu das Muster nicht so richtig zu dem passt, was wir erwarten. Und dann ist es ja auch hier aus der Klinik von einem Kollegen aufgearbeitet worden, der sich das einfach mal angeschaut hat. Und wir finden das überproportional häufig eben bei Menschen, die nach Novalgien-Einnahme einen medikamentös-toxischen Leberschaden haben. Und sehen dann eben genau dieses Fluoreszenzmuster, was uns mittlerweile so ein bisschen dazu verleitet, eben nochmal ganz spezifisch nach Novalgien zu fragen. Denn häufig ist es ja so, wir fragen nach, aber manchmal muss man 3, 4, 5 Mal fragen, bis wirklich die Erinnerung wieder da ist, dass doch ein Medikament eingenommen worden ist.
Mhm. Aber jetzt, also nochmal diese Novalgien-Geschichte war ja, glaube ich, im Herbst 2020, 2021, wo auch aus Hamburg die Serie publiziert wurde. Und wir haben das die letzten 4, 5 Jahre ja gar nicht so selten gesehen. Novalgien-induzierte medikamentöse Toxizität. Wenn ich jetzt irgendwie einen Patienten habe draußen, wo ich glaube, das könnte Novalgien gewesen sein, kann ich dir irgendwie Blut schicken, dass du schaust, ob diese unspezifische Fluoreszenzmuster da zu sehen ist?
Auf jeden Fall. Also bei uns im Antikörperlabor kann man ja im Prinzip von überall Serien schicken und die Testung anfordern. Das ist unproblematisch möglich.
So, Richard, jetzt muss ich auf meinen Patienten zurückkommen vom Anfang. Also vor 4 Wochen Amoxiclav, das haben wir alle mal gelernt, dass das irgendwie häufig Dilly machen kann. Und jetzt ist er schon 1, 2 Wochen bei seinen 350er ALT, AST. Die Autoantikörper haben wir gemacht und jetzt kommt so das Übliche der Mitte. ANA 1:160, die anderen Sachen negativ. IgG Quant, sage ich jetzt mal, genauso um den Normwertgrenze, vielleicht minimal erhöht. So, und jetzt? Stechen?
Genau. Jetzt sind ja 2 Wochen rum. Wir haben die ganze Virusserologie ja schon bekommen. Vielleicht haben wir auch eine Hepatitis E-PCR nochmal gemacht, weil wir vielleicht den Assays nicht getraut haben. Und dann ist genau die Frage, sticht man rein oder nicht? Ich finde, wenn es nicht besser wird, dann sind wir an der Stelle, wo wir mit den Antikörpern, die wir haben, nicht zwischen einem medikamentös-toxischen und einem Autoimmungeschehen unterscheiden können. Mhm. Und da sollte, und so werden es die Leitlinien auch empfehlen, man noch eine Biopsie durchführen, wenn die unkompliziert durchzuführen ist.
Mhm. Okay, Biopsie, IgG, Autoantikörper. So, und jetzt kommt die Biopsie zurück und die sagt, ich habe so ein paar Plasmazellen, so ein ganz bisschen Mottenfraßnekrosen. Und dann schreibt der Pathologe, ja, unter Berücksichtigung von Autoantikörperprofilen könnte es eine autoimmune Hepatitis sein, aber wir sollen das im gesamten klinischen Kontext sehen. So, solche Befunde gibt es ja immer mal wieder, dass wir die auf dem Tisch haben.
Genau, dann schimpft man auf den Pathologen, aber der kann es ja auch nicht anders sagen, als es ist. Die Leber hat halt nur ein gewisses Spektrum an Facetten, mit denen sie reagieren kann. Du hast jetzt noch diesen alten Begriff Mottenfraßnekrose genommen. Modern heißt das Interface-Hepatitis. Und auch da wissen wir, dass nicht mehr unbedingt AIH-spezifisch ist. Mhm. Auch das, was wir noch, hat noch diese Rosettenformierung. Mhm. Das sind wahrscheinlich alles Befunde, die man findet bei einer schweren Hepatitis. Mhm. Und die AIH macht halt oft auch so eine schwere Hepatitis. Von daher, so Lymphoplasmazellulär ist schon noch mit das Spezifischste, was wir haben. Mhm. Auch sind die Kriterien nochmal geändert worden, dass auch mehr auch lobuläre Entzündungen als Autoimmunhepatitis mit sein können. Aber du hast recht, medikamentös toxisch, AIH kann uns der Pathologe in letzter Instanz nicht unterscheiden. Natürlich, wir haben es auch in Fällen jetzt auch gerade im Vorgespräch zu diesem Podcast gehabt, wenn es zentrilobuläre Nekrosen sind, wenig Lymphoplasma zellulär, kein Anhalt für Fibrose, vielleicht noch so ein paar eosinophile, dann tendiert man Richtung, dass es dann medikamentös toxisch ist. Aber wenn da auch lymphoplasmazelluläre Zellen mit dabei sind, dann kann man es nicht genau sagen. Eine Hilfe in der Situation kann sein fortgeschrittene Fibrose, dass man sagt, wenn ich keinen Anhalt für eine vorbestehende Lebererkrankung habe und dann diese Fibrose als Überraschung in der Biopsie finde, dann tendiere ich dazu, dass das Richtung Autoimmunhepatitis geht, also eine Schädigung, die schon längere Zeit besteht. Und dann kann ich, wenn keine Medikamente vorher eingenommen worden sind, ich überlegen, ob ich nicht gleich an die AIH-Therapie denke. In dem Setting dieses Patienten, der vor 4 Wochen noch eine Medikamente genommen hat, würde ich jetzt nicht sofort an eine volle AIH-Therapie denken.
Aber was steht in dem Arztbrief bei dir als Diagnose?
Ah, dass wir es zu dem jetzigen Zeitpunkt mit der Biopsie wir nicht sicher unterscheiden könnten zwischen einem Autoimmunhepatitis oder einer medikamentös-toxischen Einen guten deutschen Begriff habe ich noch nicht dazu gehört. Du hast es am Anfang genannt, dieses Drug-Induced Autoimmune-like Hepatitis. Das wird vorgeschlagen von den Fachgesellschaften für die Autoimmunhepatitis und auch für die aus dem DILI-Lager. Das ist ein sperriger Begriff, aber es sagt de facto, es kann aussehen wie eine Autoimmunhepatitis, ist aber alles medikamentös bedingt. Und der wichtige Unterschied dabei ist ja, dass das eine, nämlich das medikamentös induzierte, oft nur eine kurzfristige Steroidtherapie braucht und eine Autoimmunhepatitis eben eine sehr langfristige bis lebenslange Therapie, sodass man in der Frühphase eben vorsichtig sein soll, eine gute Anamnese macht, um dem Patienten vielleicht eine jahrelange Immunsuppression zu ersparen, die vielleicht mit 2 Monaten Steroid gereicht hätten.
Okay, mit was fängst du dann an? Das heißt, dieser Patient bekommt jetzt Prednison.
Ja.
Und mit was für einer Dosis?
Da haben wir ja gesehen, dass wenn es nicht so schwere Fälle sind, in diesem Fall jetzt 350 Transaminasen, finden wir jetzt vor Subtransplantzentrum nicht besonders schlimm. Wenn jetzt Kasbilirubin nicht sehr hoch ist, die Gerinnung nicht stark eingeschränkt ist, kann man da ganz entspannt mit 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Die Leitlinien sprechen jetzt von 30 bis 40 Milligramm anfangen.
Und das Ganze natürlich jetzt als Monotherapie, weil wir haben keine gesicherte AIH. Das heißt, es gibt keinen Grund, jetzt erstmal primär gleich mit einer zweiten Substanz, Aza, Mycophenolat oder sowas dazu reinzugehen. So, was macht ihr das, Bastian? Wie geht es denn jetzt runter? Jetzt kommt ja die große Frage, jetzt fängt er an. Jetzt kriegt er seine 0,5 Milligramm pro Kilo Prednison und jetzt müsst ihr ja einen Arztbrief schreiben, wie wird getapert? Was ist das Schema? Und da macht das ja häufig, viele Leute machen das einen Tuck anders. Wie würdet ihr diesen Patienten jetzt tapern? Wann geht ihr raus? Und ja, wie ist das Vorgehen?
Du sagst es, so einen richtig einheitlichen Standard gibt es noch nicht, denn 2023 hat man dieses Phänomen ja auch erst so richtig beschrieben und seitdem versuchen die Leute, die Fälle zusammenzutragen und Standards zu sammeln. Wie wir es letztendlich machen, es gibt ja schon Hinweise darauf, dass wir jetzt vielleicht nicht innerhalb von 4 Wochen das Steroid rausnehmen sollten, etwas längere Steroidtherapie schon eher förderlich ist. Das heißt meistens, und das deckt sich auch international, landen wir so bei 8 bis 12 Wochen Steroidtherapie und gehen da halt graduiert einfach raus bis zum kompletten Ausschleichen.
Aber nochmal ganz konkret, du fängst jetzt bei diesem Patienten, wie vielleicht jetzt 80 Kilo, fängst mit 40 in diesem Falle an, alle 7, alle 10 Tage, alle 14 Tage, dann runter in 10er Schritten, was ist dein Schema?
Also, wenn ich es von unten aufrolle, muss ich sagen, ich gehe dann ab so 15 Milligramm etwa, werde ich etwas langsamer, hängt ein bisschen auch vom Transaminasenverlauf ab, ob ich nochmal von 15 auf 10 gehe und dann 2,5er Schritte oder davor schon, denn davon würde ich es ein bisschen abhängig machen. Ansonsten würde ich den am Anfang ja schon so nach, wenn ich sehe, dass im stationären Verlauf die Transaminasen gut runtergehen, dann würde ich ihn nach 10 bis 14 Tagen auf 30 runternehmen und von da dann tendenziell in 5 Milligramm Schritten weitergehen.
Richard, was zu ergänzen? Willst du auch machen?
Ich habe nur zu ergänzen, dass wir zwar jetzt sehr akademisch über 8 Wochen Steroidtherapie reden können. Wir geben standardmäßig unseren Patienten nach 12 Wochen einen Follow-up-Termin und so gut wie kein Patient ist nach 12 Wochen ohne Steroid, weil irgendwie der Hausarzt oder die Patienten dann doch beim letzten Schritt 5 Milligramm Prednison so ein bisschen unsicher werden und vom Schema abweichen. Von daher ist das eine akademische Diskussion, die in der niedersächsischen Realität so nicht stattfindet.
Okay, dann gibt es ja andere Leute, die sagen, du hast das vorhin gesagt, du fängst mit 0,5 an. So historisch wurde ja viel mit 1 Milligramm oder sogar noch höher gemacht. Warum denn nicht jetzt einmal richtig reinhauen und dann hat man seine Ruhe?
Genau. Das ist die Frage und man muss zu diesen 0,5 Milligramm dazu sagen, das war eine retrospektive Arbeit, die das mit vielen hundert Fällen aus ganz Europa angeschaut hat und die Patienten, die mit weniger als 0,5 behandelt worden sind, waren statistisch gewesen Leute, die eine weniger starke Hepatitis haben. Also wenn ich eine schwere Hepatitis habe, auch mit sehr hohem Bilirubin, vielleicht mit Gerinnungseinschränkungen, finde ich, ist der Stellenwert für 1 Milligramm pro Kilogramm noch da.
Okay, so jetzt hast du das bei diesem Patienten durchgemacht. Der hat auf Steroide initial angesprochen. Transaminasen haben sich normalisiert. Du hast ausgeschlichen und der kommt 4 Wochen später wieder und hat jetzt 500er Transaminasen.
Dann ist jetzt der Punkt, dass ich mich von der Idee, dass es nur ein rein medikamentös bedingtes Entzündung, die schnell wieder vorbeigeht und ein bisschen Cortison verabschieden kann und muss man für längere Immunsuppression einstellen. Da würde ich dann mit wahrscheinlich wieder etwas mehr Steroid, ich weiß nicht, an welcher Stelle er geflärt hat. Ich gehe da mal ein paar Schritte wieder hoch und dann würde ich da je nach Geschmackssache Azathioprin oder MMF als normale AIH-Remissionsinduktionstherapie anfangen.
Nach Geschmackssache, jetzt haben wir die Studie aus Holland, die ja eindeutig gezeigt hat, randomisiert, dass Mycophenolat weniger Nebenwirkungen machen würde als Azathioprin. Ich muss sagen, diese Eindeutigkeit, dieses Ergebnis hat mich ja überrascht, als ich das gesehen habe. Wann nimmst du Mycophenolat? Wann nimmst du Azza?
Wir müssen dazu sagen, das waren 6 Monatsdaten. Ja. Die 12 Monatsdaten haben wir immer noch nicht gesehen. Und das ist auch die Frage, habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass die Krankenkassen das Cellcept vielleicht nicht bezahlen oder das Mycophenolat? Ja. Und ist das eine weibliche Person, die in nächster Zeit vielleicht plant, schwanger zu werden? Mhm. Wenn das so ist, dann eher Azathioprin. Ansonsten Verträglichkeit und von der Wirksamkeit bis 6 Monate, hast du vollkommen recht, haben wir klare Überlegungsdaten für das MMF. Mhm.
Also die Daten sind einfach da. So, jetzt Bastian, einmal theoretisch, jetzt habt ihr Second-Line-Therapie, ihr habt da den Flair gehabt, aber es gibt jetzt dann leider doch keine komplette Möglichkeit des Ausstreichens der Steroide. Unter Mycophenolat hat er weiter eine erhöhte Transaminasenspiegel, hat weiter eine Hepatitis. Was sind denn jetzt vielleicht kurz zum Ende nochmal so Second- und Third-Line-Strategien für die Autoimmunhepatitis?
Genau, Strategien gibt es so ein paar. Ich denke, am Ende bewegen wir uns da in einem Bereich, wo wir auch intensiv mit dem Patienten besprechen müssen, was die Vor- und Nachteile der einzelnen Strategien sind. So als Transplantzentrum sind wir natürlich schnell bei der Sache, CNIs zu nehmen, zum Beispiel Advagraf typischerweise, als Kombinationspartner zu dem Mycophenolat, um eine steroidfreie Remission zu erreichen. Denn man muss ja schon sagen, die Steroidtherapie an sich ist für die Patienten zum einen ja auch mit einem Osteoporoserisiko assoziiert und aber auch mit einer Einschränkung der Lebensqualität gegenüber den anderen Immunsuppressiva, sodass das eigentlich typischerweise bei Nichtansprechen unsere erste Wahl wäre zum Steroidsparen. Es gibt auch Antikörpertherapien. Wir hier in Hannover sind eher auf der Seite von Rituximab als B-Zell-depletierende Therapie. Da gibt es auch ein paar retrospektive Daten jetzt aus verschiedenen Zentren, die gezeigt haben, dass das zum Beispiel auch bei Zirrhose erstmal grundsätzlich sicher ist. Es gibt auch andere Zentren, die eher auf Infliximab schwören. Da haben wir jetzt wenig Erfahrung hier in Hannover mit, muss man ganz klar sagen. Sodass bei uns das Schema eher wäre Advagraf, also Tacrolli, retardiertes Tacrolimus-Präparat und danach dann Rituximab. Was man aber immer machen sollte, Richard hat es angesprochen, wir sind Teil des europäischen Referenznetzwerks. Wir haben die Möglichkeit, diese Fälle eben dann auch europaweit mit Kollegen, die das Thema Autoimmunhepatitis, medikamentös-toxische Leberschäden auch intensiv beforschen und sich da sehr intensiv mit beschäftigen. Wir haben die Möglichkeit, diese Fälle zu diskutieren und da einfach auch nochmal zweite und dritte Meinungen einzuholen, um das Beste für den jeweiligen Patienten rauszuholen.
Ja, super, dass du das nochmal betonst. Und wie gesagt, aus Hamburg wird das Ganze ja koordiniert für die Leber, ich glaube, ein sehr sinnvolles Tool, weil am Ende kommt es auf den einzelnen Patienten an und dann ist es immer ganz gut, auch nochmal andere Meinungen zu hören. Richard, ganz zum Schluss jetzt nochmal, jetzt auf unsere Erstbeschreibung dieses einen Patienten nach Amoxiclav zurückzukommen. Sag doch nochmal so ein paar Buzzwords, wo auch die Kolleginnen und Kollegen draußen vielleicht drauf achten sollten, was alles diese ja getriggerten Immunreaktionen in der Leber verursachen kann. Von Impfungen über pflanzliche Sachen, was sind so deine Top-Hits als Auslöser für diese ja Immunphänomene der Leber?
Steht auch in der Literatur mit drin, deckt sich auch mit unseren Erfahrungen. Sind die Antibiotika, wie du es gesagt hast, sind die Schmerzmittel jetzt in letzter Zeit auch. Und ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang finde ich, dass man es den Patienten einbläut, wenn wir sagen können, das war jetzt, in dem Fall haben wir es jetzt so gestrickt, dass es eher ein Autoimmunhepatitis war, aber wenn es jetzt eine medikamentös-toxische Leberschädigung gewesen wäre, dass ein Reexpositionsversuch gerade in dem Bereich der idiosynkratischen Medikamentenreaktion keine gute Idee ist. Das sollte ich nur bei wirklich essentiellen Medikamenten machen und dann ganz kontrolliert, denn das kann wiederkommen, das kann schlimmer wiederkommen. Und wir haben auch in der Novalgin-Serie eine Transplantationsrate von 10%. Also bei 90% Erfolgschance und 10% Transplantchance eine Reexposition zu machen, das muss man einfach sich gut überlegen. Und ein zweiter Punkt ist, Wann muss ich mich vielleicht auch ans Zentrum wenden, jenseits einer Autoantikörperprobe? Gibt es auch in der Literatur das gute alte Hice-Law, ist auch überarbeitet worden, aber funktioniert immer noch ganz gut als Faustformel, wenn Transaminasen höher als dreifach sind, das Bilirubin höher zweifach, dann ist es ein Fall, wo ich mit einer 10%igen Chance rechnen muss, dass die Leber das nicht überlebt. Absolute andere Red Flags sind, wenn die Gerinnung anfängt, auch noch schlecht zu werden oder wenn der Patient müde wird und enzephalopathisch wird. Das ist absolute Red Flags, wo ich mich nicht nur ans Leberzentrum, sondern ans Lebertransplantzentrum und zügig wenden muss.
Ich glaube, ganz wichtiger Punkt da, Time matters. Leider sind Transplantzenten ja häufig Patienten, wo man das Gefühl hat, auch Mist, hätten wir die mal 7-10 Tage vorher gesehen. Und dann wird es sicherlich schwierig. Auch vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben ja verschiedene Syndrome mit Namen. Und Hice-Law, also HY und dann Hice-Law, ist das einzige Gesetz, das nach dem Spitznamen eines Wissenschaftlers, Arztes benannt wurde. Das ist Simon Zimmermann. Und dessen Hice-Law hat sich so in die Literatur eingebrannt. Die Leute wissen das gar nicht. Einfach der von Herrn Zimmermann, der Spitzname gewesen, auch als kleine Anekdote. Also vielen Dank an Bastian Engel und Richard Taubert. Ich habe wie immer viel gelernt. Ich habe gelernt, dass wir eine rationale Diagnostik bei diesen Patienten mit diesen am Anfang unklaren Hepatitiden unbedingt durchführen sollten. Die Autoantikörperdiagnostik hat einen Stellenwert, die Leberbiopsie hat einen Stellenwert, die Steroidtherapie steht am Anfang, aber auch hier mit einem vernünftigen Maß, nicht überimmunsupprimieren, langsames Tapering, nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, wie wir gehört haben. Und mit einer vernünftigen Therapie können wir dann die meisten Patienten auch langfristig sehr gut helfen. Danke an euch beide und liebe Kolleginnen und liebe Kollegen draußen, viel Spaß weiter bei Ihrem ärztlichen Tun. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns wie immer gewogen. Wir sind dankbar für Anregungen, für Tipps, für neue Themen. Vielen Dank nochmal an Richard Taubert und Bastian Engel.
Ja, danke Heiner für die Einladung.
Danke Heiner.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.